Also von Aushilfe zu Manager innerhalb von 3 Monaten. Einfach durch die Art und Weise, wie er seinen Job gemacht hat. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du eine Arbeit hättest, die wirklich zu dir passt und dich erfüllt? Herzlich willkommen zum Selbstneuerfinderin-Podcast, dem Podcast, mit dem du lernst, wieder auf deine eigene Stimme zu hören, dich von den Erwartungen der anderen zu befreien und herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst, sodass du deinen Traumjob finden oder sogar selbst gestalten kannst. Ich bin Luisa, Arbeitspsychologin und deine Expertin für berufliche Neuorientierung. Meine Vision ist eine Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt. Freue dich auf spannendes Wissen aus den Bereichen Arbeitspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung, konkrete und direkt umsetzbare Übungen und Tipps, inspirierende Geschichten von Frauen, die sich und ihre Arbeit neu erfunden haben und Einblicke in meine persönliche Reise. Alles mit dem Ziel, dir aufzuzeigen, was für dich alles möglich ist. In der Arbeit und darüber hinaus. Bist du bereit für deinen Traumjob? Dann lass uns loslegen. Stell dir mal vor, du könntest deinen aktuellen Job zu, zumindest in Teilen zu deinem Traumjob machen, ohne dass du eine andere Position bekommst, befördert wirst oder eben direkt deinen Arbeitgeber wechselst und eben kündigst, woanders hingehst. Glaubst du nicht? Dann ist diese Folge für dich. Denn heute geht es um das Thema, wie du deinen Job nach deinen Vorstellungen gestalten kannst, heute, jetzt, hier in deinem aktuellen Job. Ohne dass du warten brauchst, dass von außen irgendeine Veränderung passiert oder dass du selber eine große Veränderung im Außen direkt initiierst. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Selbstneuerfinderin-Podcast. Und weshalb diese Folge? Deshalb, weil ich immer wieder mit Menschen spreche und du kannst ja mal schauen, was davon auch auf dich zutrifft, was davon du auch schon mal gedacht hast, die sowas sagen wie, euch würde ja so gerne XY bei meiner Arbeit ändern. Ich würde ja so gerne mehr Verantwortung übernehmen. Ich würde so gerne was Sinnvolleres machen. Ich würde so gerne mich mehr weiterentwickeln. Ich würde, ich würde, ich würde, ich würde so gerne. Aber was kann ich in meiner Position schon ausrichten? Dafür müsste ich ja mehr Verantwortung haben. Dafür müsste ich doch diesen anderen Titel haben, die offizielle Befugnis haben. Da, wo ich jetzt gerade bin, da kann ich das nicht machen. Und überhaupt ist es nicht eigentlich Aufgabe von meiner Führungskraft oder von meinem Arbeitgeber, dass die sich darum kümmern, dass die sehen, welches Potenzial in mir steckt, dass die mich entsprechend fördern, dass die ja schauen, wie ich bestmöglich eingesetzt werden kann, wie sie mich noch besser motivieren können. Also das müssen die doch machen. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Bei was hast du dich vielleicht wiedererkannt? Ich habe, wie bei so vielen Sachen, die ich hier mit euch teile, ne? ich habe ganz viele Sachen davon früher auch gedacht. Und letzten Endes, also ich meine, du kannst. Ich möchte nicht sagen, das ist falsch, das zu denken. Du kannst denken, was immer du möchtest. Und natürlich kannst du sagen, das ist Aufgabe der Führungskraft. Und in Teilen stimme ich da auch zu, weil ja, eine gute Führungskraft macht mit dir regelmäßig Gespräche. Stichwort Mitarbeitergespräch, dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, in der ihr darüber sprecht, was brauchst du, wohin willst du dich entwickeln, wie kann die Führungskraft, wie kann das Unternehmen dich dabei unterstützen und so weiter und so fort. Absolut. Und ich bin ja eine riesengroße Verfechterin von dem Thema Selbstverantwortung. Also selbst wenn du eine großartige Führungskraft hast,
die sich dafür einsetzt, dass du entsprechend deiner Stärken entwickelt wirst und deiner Träume und so weiter. Entbindet dich das aus meiner Sicht nicht davon, dass du für dich selber erstens rausfinden darfst, was du denn eigentlich möchtest und auch dafür eintrittst und selber Initiative zeigst. Und ich möchte dazu gerne eine Geschichte mit dir teilen, eine wahre Geschichte, also nicht ein Märchen, sondern eine Geschichte von etwas, was ich erlebt habe. Und zwar, als ich vor einiger Zeit in Südafrika unterwegs war. Es geht eigentlich nicht wirklich um Südafrika, aber da spielt nun mal die Geschichte. Und ich war dort in einem kleinen Ort in der Nähe von dem Addo National Park. Alle, die Südafrika vielleicht ein bisschen kennen, wissen, was sich dahinter verbirgt. Und da war nie sonderlich viel los und es gab mehr oder weniger so ein offenes Restaurant in diesem Ort, in das wir dann gegangen sind. Und wenn ich sage Restaurant, dann, als ich das von außen gesehen habe, dachte ich mir so, ja, okay, das ist halt einfach so, also es war so vom Stil her wie so ein Pub. Und entsprechend habe ich da jetzt auch nicht besonders tolles Essen, tollen Service, was auch immer erwartet, muss ich gestehen. Ich habe halt gedacht, naja, das ist halt so pubmäßig. Also kann ja völlig okay sein, ne? Und hatte einfach keine sonderlich großartigen Erwartungen an das Erlebnis dort. Und gleichzeitig, über ein Jahr später, erzähle ich dir von der Geschichte. Also es hat mich geprägt. Jedenfalls, wir sind da rein und dann, also auch innen drin war das alles so pappmäßig und gleichzeitig auch voll gemütlich, also voll schön, voll die Wohlfühlatmosphäre. Und es wirkte so, als würden dort auch ganz viele Leute sein, die da regelmäßig hingehen. Und ich weiß nicht, ob es Touristen waren oder tatsächlich die Locals. Und auf der Karte gab es auch entsprechend vor allem solche Sachen wie Fish and Chips und sowas. Und dann hat mich der Kellner dort, was seinen Service betrifft, komplett umgehauen. Und zwar hatten wir in diesem Pub, in dem auch alles wirklich durchaus sehr gut bezahlbar war, einen Service wie man den sonst irgendwie in so einem, naja, vielleicht nicht in einem Sternrestaurant, aber in einem echt gehobenen Restaurant erwarten würde. Also die Art und Weise, wie wir begrüßt worden sind, wie wir an den Platz geführt worden sind, wie wir gefragt worden sind, was genau wir haben möchten. Es war so unglaublich zuvorkommend. Das hatte ich nicht erwartet. Und das ging hin bis zu, als wir dann gegessen hatten und er dann kam und fragte, hat es geschmeckt? Und ich dann halt meinte, ja, war lecker, hat sehr lecker geschmeckt. Also ich hatte dann tatsächlich die Fish and Chips, die wirklich sehr, sehr gut waren. Und dann meinte er so, ja, okay, darf ich das der Köchin quasi weitergeben, das Kompliment? Und dann meinte ich so, ja, klar, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich meine, er hat sogar gefragt, willst du das der Köchin weitergeben? Ich glaube, so irgendwie. Also es war ja alles auf Englisch. Ich war mir dann nicht ganz sicher, wie er das gemeint hatte, weil ich dachte dann, als er weg war, nachdem ich ja gesagt hatte, so, das klingt fast so, als ob ich ihr das sagen soll. Ja, kurz darauf kam er mit der Köchin im Schlepptau an den Tisch und meinte eben, schau mal, das ist die Frau, die heute dein Abendessen gekocht hat. Du meintest ja, du möchtest ihr mitteilen, wie lecker du es fandest. Und dann habe ich entsprechend mit der Köchin geredet, der das etwas unangenehm war, glaube ich. Sie war das nicht so gewöhnt. Und ich fand es irgendwie super schön. Und das, also dass die Köchin an den Tisch kommt, kenne ich wirklich nur aus ganz wenigen Restaurants. Und ich habe dann, als wir bezahlt haben, und er wieder an unserem Tisch war, habe ich ihm das gesagt, dass ich total überrascht war von diesem Service und diesen Service auch irgendwie an diesem Ort nicht richtig erwartet hätte. Habe mich dann gefragt, okay, ich rede mich hier um Kopf und Kragen gerade, weil ich will ja auch nicht sagen, dass der Ort jetzt schlecht ist. So, ne? Und dann hat er mir erzählt, was die Vorstory quasi von dem Ganzen ist. Und das ist das Spannende. Dieser junge Mann, keine Ahnung, wie alt er war, irgendwas Mitte 20 wahrscheinlich, der war seit 3 Monaten, ich meine, es waren 3 Monate in diesem Lokal. Der hatte vor 3 Monaten als Aushilfe dort angefangen. Jetzt könnte man ja, wenn man als Aushilfe in so einem Laden anfängt, wenn man das Ziel hat, ich will hier einfach nur meinen Job machen, ich will einfach nur Geld verdienen und gut ist, könnte man einfach das machen. Aber das hat der nicht gemacht. Der hat sich überlegt, wie möchte ich hier den besten Service für die Gäste haben? Und wie möchte ich dafür sorgen, dass wir hier im Team auch cool miteinander sind? Und zum Beispiel Wertschätzung von den Gästen, auch bei den verschiedenen Teammitgliedern, auch die, die sonst hinter verschlossenen Türen sozusagen in der Küche arbeiten, ankommt. Und der hat entsprechend viele Dinge einfach auf seine Art und Weise gemacht. Nicht so, wie man das so macht, wie eine Aushilfe das normalerweise so macht, sondern der hat einfach, ohne dass irgendjemand ihm das gesagt hat, dass er das tun soll, Veränderungen angestoßen, Vorschläge gemacht, ins Team gebracht und so weiter. Und 3 Monate später, also zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, war er Manager von dem Ding. Also von Aushilfe zu Manager innerhalb von 3 Monaten. Einfach durch die Art und Weise, wie er seinen Job gemacht hat. Ohne dass die Führungskraft ihm gesagt hat, du musst das jetzt auf eine andere Art und Weise machen, ohne dass er gefragt hat, darf ich das vielleicht so machen? Er hat viele Dinge tatsächlich einfach gemacht, ausprobiert. Und er meinte dann auch, als ich ihm gesagt habe, irgendwie für mich passen fast schon Service und Aussehen oder wie das hier ist, gar nicht richtig zusammen. Und er meinte, das ist ganz bewusst. Also wir möchten, dass das hier hohe Qualität hat. Wir haben einen hohen Anspruch an unseren Service. Aber wir möchten nicht, dass die Leute abgeschreckt sind und denken, sie müssten jetzt irgendwie besonders schick hier hinkommen oder sowas und dürften sich nicht verhalten, wie sie sich sonst verhalten wollen, sondern das soll sich so anfühlen, als wärst du zu Hause in deinem Wohnzimmer. So sollst du dich fühlen und gleichzeitig kriegst du einen richtig coolen Service. Also ich dachte einfach nur, geil, richtig, richtig cool. Und warum teile ich das hier mit dir? Weil ich dir zeigen möchte, dass so viel möglich ist, wenn du nicht darauf wartest, dass irgendjemand kommt und dir sagt, ja, mach doch jetzt mal das. Denn es kann sein, dass niemals jemand kommt und sagt, mach doch jetzt mal das. Und selbst wenn jemand kommt und sagt, mach doch jetzt mal das, wer weiß denn, ob das das ist, was du überhaupt machen möchtest? Also ganz egal, in welcher Position du bist. Wie gesagt, der hat als Aushilfe dort angefangen. Der hat nicht gewartet, bis er Manager war, bis er was geändert hat. Ganz egal, in welcher Position du bist. Und auch wenn du Führungskraft bist, weil manchmal kann es ja in die andere Richtung gehen, im Sinne von, dann bist du, hast du zu viel Verantwortung, jetzt kannst du doch nicht auf einmal so völlig aus dem Rahmen fallen und einen total unkonventionellen Vorschlag machen. Doch, kannst du. Auf jeden Fall. Also egal, in welcher Position du bist, du hast immer die Möglichkeit, Dinge in Frage zu stellen und anders zu machen. Das heißt natürlich nicht im Sinne von, du willst direkt den ganzen Laden umkrempeln und wenn du jetzt irgendwo neu anfängst, kommst du hin und erzählst denen erstmal, was die alles beschissen machen und dass sie alles anders machen müssen. Kommt ja schon noch auf die Art und Weise drauf an, wie du es machst. Aber du kannst es tun. Du kannst Vorschläge machen und gleichzeitig wertschätzen, was dort auch schon alles gut läuft. Zweiter Punkt. Du darfst Dinge auf deine Art und Weise machen. Also, du musst dich nicht anpassen an das Schema von so haben wir das immer gemacht und so wird das auch immer gemacht und das ist die Stellenbeschreibung und deswegen presst dich da jetzt bitte schön rein und versuch bloß nicht irgendwie da auch nur ein Stückchen, also wenn wir es jetzt wirklich so nehmen, von du wirst irgendwo reingepresst, dass du da irgendwie rauslugst, nicht. Das eben nicht, sondern du darfst die Dinge zu deinen Dingen machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit viel erfolgreicher bist als auf die andere Art und Weise, wo du einfach nur versuchst, irgendwie dem gerecht zu werden, was dir vorgegeben wird, was dir gesagt wird, die ist riesig. Also, wenn ich selber an meine eigene Erfahrung denke, ich habe, vielleicht hast du es schon mal gehört, ansonsten hörst du es jetzt zum ersten Mal, ich habe ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, viele Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet. Im Personalbereich. Das heißt, ich habe anderen Unternehmen und da vor allem dann eben den Personalabteilungen geholfen bei Fragestellungen rund um Personalauswahl, Potenzialanalysen, Personalentwicklung und all solche Sachen. Und ich habe den Großteil der Zeit, die ich in diesem Unternehmen gearbeitet habe, versucht, mich anzupassen. Perfekt in die mir scheinbar vorgegebene Rolle mich einzufügen. Also ich habe ja auch schon häufiger gesagt, gibt auch eine ganze Folge dazu. Ich war das perfekte Chamäleon, das gar nicht auffällt. Und damit bin ich, von außen betrachtet, auch gut gefahren. Denn, also ja, ich bin nicht groß aufgefallen. Ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Ich habe tolles Feedback bekommen. Ich habe da richtig gute Leistung gebracht. Und gleichzeitig, es war eben auch nichts Besonderes. Bis zu dem Punkt, als ich für mich entschieden habe, es ist mir jetzt in Anführungszeichen egal, was die von dem denken, was ich tue. Ich mache das jetzt, wie ich das für richtig halte. Auf meine Weise. Das heißt, da kam dieser Wechsel, mein innerer Wechsel hin zu, ich mache es jetzt zu meinem. Ich höre jetzt auf zu versuchen, mich irgendwo anzupassen und die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie ich sein soll und darf ich das sagen und darf ich das machen und darf ich, darf ich, darf ich. Da geht so viel Energie bei drauf. Kannst du mir mal glauben? So viele kognitive Ressourcen, die für dieses, darf ich das jetzt und ist das jetzt okay? Und da. Stattdessen habe ich eben gesagt, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ab dem Moment bin ich erstens aufgefallen, aber positiv, kamen KollegInnen zu mir und haben gesagt, wow, Luisa, voll inspirierend, wie cool, was für schöne Vorschläge, das bringt uns voll weiter. Ich habe da richtig, also ich habe neue Formate in das Unternehmen reingebracht. Ich habe Dinge auf eine andere Art und Weise gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass es bunter geworden ist und, und. Und war dadurch auch äußerlich viel erfolgreicher. Also es ist, ich habe dem Unternehmen nochmal viel mehr Mehrwert gebracht und ich habe mich so viel besser gefühlt. Es hat mir so viel mehr Spaß gemacht, das Ganze. Weil es ja meins war. Und weil ich diese Rückmeldung bekommen habe von, wenn ich meins mache, dann ist das irgendwie offensichtlich gut. Und das ist ja dieses Ding, was ich immer wieder sage. Wenn du gerade schon erfolgreich bist mit dem, was du tust, während du dich irgendwo anpasst und für etwas, was dir gar nichts bedeutet, dann stell dir mal vor, was möglich ist für dich, wenn du was machst, das dir etwas bedeutet. Und wenn du es zu deinem machst, dann steht dir die Welt offen quasi. Und das, wovon ich hier rede, hat tatsächlich sogar auch einen Namen. Das nennt sich nämlich Jobcrafting. Jobcrafting wurde, oh, ich weiß nicht mehr das Jahr, aber auf jeden Fall geprägt, der Begriff. Und jetzt geht es darum, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich habe mir das tatsächlich vorhin extra hier angehört, wie man es ausspricht. Die Professorin für Organizational Behavior an der Yale School of Management mit dem Namen Amy Wisniewski, glaube ich. Es tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Amy Wisniewski, die hat eine Studie gemacht, wo sie die Reinigungskräfte einer Klinik befragt hat zu verschiedensten Themen, unter anderem, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit sind, wie wichtig ihnen ihre Arbeit ist und all solche Sachen. Und sie hat dann festgestellt, dass es erstaunlicherweise irgendwie zwei Gruppen gab, die sich so rauskristallisiert haben. Nämlich einerseits die Gruppe von Reinigungskräften, die gesagt haben, ja, ist eine anspruchslose Tätigkeit, ist unbefriedigend, ist mir nicht wichtig, das ist nicht erfüllend für mich. Und es gab eine Gruppe, bei der war es genau andersrum. Die haben gesagt, denen ist die Arbeit wichtig, die ist sinnstiftend, die genießen das, die Arbeit zu machen. Die ist wichtig für sie, es ist eine Art, auf eine Art befriedigend für sie, diese Arbeit auszuüben. Und dann war sie natürlich gespannt, so mit was genau ist hier los? Warum gibt es die einen und warum gibt es die anderen? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen? Und der Unterschied war folgender. Diejenigen, die ihre Arbeit als anspruchslos, unbefriedigend und so weiter beschrieben haben, die haben einfach Dienst nach Vorschrift gemacht. Die haben einfach genau das gemacht, was die Stellenbeschreibung denen vorgegeben hat, aber auch nicht mehr. Diejenigen, die gesagt haben, ihre Arbeit ist sinnstiftend für sie, die bedeutet denen was, die macht denen Spaß, die ist wichtig für sie, die haben sich selbst in diese Aufgabe mit reingebracht. Was meine ich damit? Damit meine ich, die haben das zu ihrem eigenen Ding gemacht. Und die haben ihre Rolle völlig anders verstanden. Die haben nicht gesagt, ich bin Reinigungskraft. Also, das war ein Teil von ihrer Rolle, wie sie sie für sich interpretiert haben. Und sie haben sich selbst gesehen als Botschafterinnen von der Klinik. Also BotschafterInnen, so, von der Klinik, die einen Beitrag leisten dazu, dass die Patienten und Patientinnen gesund werden. Das ist ja was völlig anderes. Also bin ich in Anführungszeichen nur Reinigungskraft oder bin ich Botschafter, Botschafterin? Und konkret hat das dann so ausgesehen, dass sie zum Beispiel mit den PatientInnen Gespräche geführt haben, gerade mit denjenigen, die vielleicht nicht so häufig Besuch bekommen haben. Oder dass sie bei denen die Bilder an der Wand ausgetauscht haben. Und also so Kleinigkeiten, die auch nicht, naja, Gespräche führen vielleicht schon, aber die brauchen, ich meine, wenn du sowieso im Zimmer bist und dort reinigst, kannst du auch ein Gespräch führen, ne? Und kannst eine Beziehung aufbauen zu den Leuten, Anteil nehmen, für sie da sein und darüber haben die Leute dann eben tatsächlich einen Beitrag geleistet dazu, dass es den PatientInnen besser ging. Und dort auch das Wesentliche. Niemand hat denen gesagt, mach das. Die haben das einfach selbst getan. Und das war der erste Fall sozusagen, wo diese Professorin das festgestellt hat. Sie hat das danach in allen möglichen Branchen und Kontexten und auf allen möglichen verschiedenen Ebenen, auf denen Menschen so tätig sind, weiter untersucht und immer wieder dieses Phänomen erkannt. Diejenigen, die das zu ihrem eigenen machen, die das so gestalten, dass es für sie passt, das sind diejenigen, die zufriedener sind mit ihrer Arbeit. Spannend, oder? Und tatsächlich hat sie dann im Sinne des oder für das Konzept des Jobcraftings drei Felder ausgemacht, also drei Arten von Jobcrafting. Und ich weiß gar nicht, wie kann man den Jobcrafting auf Deutsch übersetzen? Es ist ein selber den die Arbeit gestalten, so irgendwie. Aber ich hoffe, du verstehst es auch im Englischen. Drei Bereiche. Das ist einmal das Task Crafting, dann das Relational Crafting und dann das Cognitive Crafting. Und das Task Crafting heißt, du änderst die Aufgaben. Du gestaltest die Aufgaben anders. Das ist das, was einem auch, glaube ich, so als erstes einfällt, wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich meine Arbeit bewusst umgestalten, sodass es für mich zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit führt. Und da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Also du kannst natürlich über die Art der Aufgaben nachdenken. Zum Beispiel, wenn du feststellst, boah, ich bringe super gerne anderen Leuten was bei, aber das kommt in meinem Job gar nicht vor, könntest du vielleicht, wenn jemand neu anfängt im Unternehmen, ohne dass jemand dir offiziell die Aufgabe dafür geben muss, natürlich kann das auch passieren, aber muss nicht dafür sein, diese Person unterstützen und dieser Person ja zur Seite stehen und ihr eben Sachen beibringen. Gleichzeitig kannst du dich natürlich auch wirklich offiziell melden im Sinne von, vielleicht gibt es Azubis, die ausgebildet werden müssen, denen jemand was zeigen muss. Oder ihr habt tatsächlich sowas wie Peer-Mentoren für diejenigen, die neu anfangen. Was auch immer, das ist einfach nur ein Beispiel. Oder was ich zum Beispiel in meinem Coaching-Programm Selbstneuerfinderin miterlebt habe, war, dass eine für sich erkannt hat, sie möchte mehr. Aber was war das denn für ein Bereich? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, sie möchte mehr in einem anderen Bereich arbeiten. Ich glaube, es ging irgendwie so Richtung Personalentwicklung, dass sie dort mehr machen möchte. Sie war in dem Bereich aber bisher überhaupt nicht tätig in dem Unternehmen. Und dann gab es auf einmal die Möglichkeit, also im Sinne von ein neues Projekt, und es wurden Leute gesucht, die sich dort einbringen möchten. Das war natürlich perfekt, wird sich dafür gemeldet und konnte dann, ohne dass sich schon irgendwas tatsächlich faktisch an ihrer Rolle geändert hat, erste Dinge, erste Berührungspunkte haben, erste Erfahrungen sammeln mit dem Thema, für das sie sich interessiert. Und so das in einem noch ziemlich sicheren Terrain ausprobieren. Oder das Spannende ist auch, dann ergeben sich immer diese Dinge. Sobald einmal die Klarheit da ist von was will ich, ergeben sich auf einmal fast wie magisch die Sachen. Super spannend. Gab es dann bei einer Frau zum Beispiel, dass sie sehr unzufrieden war mit der Art und Weise, wie Dinge gehandhabt worden sind, auch von der Führung aus in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation. Und sie wollte da gerne was dran ändern und hat auch immer mal wieder Vorschläge gemacht, dass es nicht so wirklich viel gebracht hat. Und dann gab es tatsächlich auch wieder, wie magisch, nachdem sie die Klarheit hatte, was sie mehr haben möchte, dass die, glaube ich, irgendwie extern einen Coach reingeholt haben. Und es ging darum, wie können wir als Team besser zusammenarbeiten. Und sie hat sich gemeldet, um da in dieser Arbeitsgruppe sozusagen mitzuwirken. Auch nicht offiziell Teil ihrer Rollenbeschreibung gewesen. Also das einfach mal so als praktische Beispiele von was so möglich ist. Dann, natürlich kannst du nicht nur die Art der Aufgaben ändern, du kannst auch das Verhältnis der Aufgaben zueinander ändern. Weil vielleicht ist es gar nicht, dass die Aufgaben dir an sich keinen Spaß machen, sondern du hast einfach nur zu viele von den einen Aufgaben, die in einer kleineren Menge cool sind, aber nicht in dem Ausmaß. Und dann kannst du dich fragen, wie kannst du das vielleicht verändern? Oder wie kannst du vielleicht die Reihenfolge der Aufgaben verändern? Also, dass du die vielleicht die konzeptionellen Aufgaben, wo du mehr ein waches Gehirn für brauchst, dass du die morgens machst und dann sowas wie E-Mails abarbeiten nachmittags. Sofern du, also natürlich, es hängt immer davon ab, was für Gegebenheiten da so sind und was auch von dir erwartet wird. Aber als Beispiele für was möglich ist. Oder du kannst auch tatsächlich die Anzahl von Aufgaben ändern. Und es kann auch sein, dass du sagst, naja, ich reduziere meine Stunden. Das wäre natürlich dann schon eine etwas größere Veränderung, für die du auch mit Leuten reden musst. Für die meisten Sachen musst du noch nicht mal mit irgendjemandem reden, musst du noch nicht mal irgendjemanden fragen. Und das hatte ich zum Beispiel auch schon bei Selbstmordfinderinnen, dass Frauen dann gesagt haben, ich ich reduziere jetzt die Stundenanzahl und habe dann zum Beispiel einen freien Tag die Woche. Und dadurch, also allein dadurch, hat sich massiv verändert, mit welcher Haltung und mit welchem Gefühl sie zur Arbeit gegangen sind. Ohne dass sich bei der Arbeit irgendwas verändert hat. Also es ist crazy, was ich alles so tun kann. Und nichtsdestotrotz haben die dann immer noch das Ziel, tatsächlich auch bei der Arbeit was zu ändern. Klar, es geht mir nur darum, du kannst heute schon so viel mehr verändern, als du potenziell noch für möglich hältst. Kommen wir zum zweiten Punkt des Job Craftings. Also neben dem Aufgaben-Crafting gibt es auch das Relational Crafting, also Beziehungen gestalten oder Beziehungscrafting, je nachdem, wenn du es denken möchtest. Und da geht es darum, wie kannst du die Beziehungen auf der Arbeit mehr so gestalten, wie du es haben möchtest. Und natürlich ist das eingeschränkt, wie sehr du entscheiden kannst, mit wem du zusammenarbeitest, wo es Schnittstellen gibt und so. Und auch da hast du wieder viel mehr Möglichkeiten, als du potenziell denkst. Denn du kannst zum Beispiel ja entscheiden, mit wem du zwischendurch mal eine Pause machst und zusammen Mittag isst. Oder natürlich könntest du auch vorschlagen, außerhalb der Arbeit irgendwelche Aktivitäten zusammen zu machen, wenn dir das wichtig ist, wenn du das gerne machen möchtest. Und natürlich kannst du auch einfach proaktiv auf Leute zugehen, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten möchtest. Und vielleicht hast du selber Ideen. Oder du gehst auch tatsächlich einfach mit der Frage hin von, hey, ich hätte voll Lust, mit dir zusammen mal irgendwas zu machen. Lass uns doch mal eine halbe Stunde zusammensetzen und brainstormen. Wie könnte das aussehen? Was könnten wir gemeinsam für ein Projekt machen? Und dann könnt ihr das wiederum vorschlagen. Und Führungskräfte lieben es, wenn Mitarbeitende sich Gedanken machen, Eigeninitiative zeigen und mit konkreten Vorschlägen kommen von, hey, wir haben uns schon das und das überlegt, so könnte das aussehen. Denn dann müssen die sich die ganzen Gedanken nicht machen. Also, wenn es gut durchdacht ist und wenn du gut zeigen kannst, welchen Mehrwert das hat, dann werden die das in der Regel unterstützen. Oder dann halt wiederum neue Vorschläge reinbringen, wie es funktionieren könnte. Ein Versuch ist es definitiv wert. Und dann gibt es den letzten Punkt vom Jobcrafting, nämlich das Cognitive Crafting oder auch die Bedeutung ändern, den Sinn ändern oder gestalten für die Arbeit, die du machst. Weil was ganz, ganz viele haben, ist, dass sie sagen, meine Arbeit gibt mir keinen Sinn. Das fühlt sich so sinnlos an. Und diese Bedeutung oder Bewertung, die du dem Ganzen damit gibst, die liegt in dir. Und ich finde ein sehr treffendes Beispiel dafür, also neben dem, was ich gerade eben schon geteilt habe von diesem Klinikpersonal, die ja gesagt haben, nee, ich bin nicht Reinigungskraft, ich bin Botschafter, Botschafterin. Das ist ja eine ganz andere Bedeutung, die man dem Ganzen gibt. Gibt es dieses schöne Beispiel, was ich mit dir teilen möchte. Ich weiß nicht, ob es wirklich sich so zugetragen hat, aber es heißt, dass John F. Kennedy die NASA besucht hat, bevor damals, oh Gott, wann war das überhaupt? Bevor damals zum ersten Mal die Astronauten zum Mond geflogen sind. Und er hat dort, also er hat die Räumlichkeiten besichtigt und natürlich die ganzen Forschungssachen sich angeschaut und so weiter. Und dann hat er dort wohl auf dem Flur einen getroffen, Hausmeister oder auch Reinigungskraft. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wie die Story ist, aber es ist doch eigentlich egal, weil wie gesagt, wir wissen nicht mal, ob sie stattgefunden hat. Also er trifft dort jedenfalls diese Person und fragt sie, was machen Sie denn hier? Was ist Ihre Aufgabe? Und dieser Mensch hat dann gesagt, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen. Und das ist natürlich ein völlig anderes Verständnis der eigenen Rolle, als zu sagen, ja, ich bin hier der Hausmeister. Oder ich bin hier die Reinigungskraft. Nein, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen. Und er hat so recht damit. Denn sei es bei der NASA, bleiben wir mal bei der NASA, keiner von den Menschen dort, die die Raumschiffe bauen oder dann tatsächlich als Astronaut, Astronautin ins Weltall fliegen, die könnten alle ihre Arbeit nicht machen, wenn nicht auch gleichzeitig Menschen dort wären, die Hausmeister sind, die für die Reinigung zuständig sind, die für administrative Sachen im Hintergrund zuständig sind. Also diese ganzen verschiedenen Sachen, die greifen ja wie so Rädchen ineinander und es braucht jedes davon. Es braucht nicht nur diejenigen, die dann am Ende vor der Kamera stehen und ins Raumschiff einsteigen und zum Mond fliegen. Und zum Beispiel auch da, wo ich vorher gearbeitet habe als Unternehmensberaterin, da hatten wir auch häufiger mal das Thema, dass diejenigen, die im Backend gearbeitet haben, also eben Dinge vorbereitet haben, dafür gesorgt haben, dass die Prozesse reibungslos laufen und so, dass die manchmal gesagt haben, boah, ich fühle mich hier so wenig wertgeschätzt und das ist doch alles so bedeutungslos, weil die zu wenig das direkte Feedback bekommen haben von den Leuten, die am Ende davon profitiert haben. Gut, die haben auch nicht das Feedback bekommen, wenn es mal schlecht gelaufen ist. Das haben dann auch wir abbekommen. Aber also mir war es immer ganz wichtig, denen das auch zurückzumelden und zu sagen, guck mal, das ging nur auch wegen dir und wegen dem, was du da an Arbeit gemacht hast. Also, wenn du das Gefühl hast, dass dein Job sinnlos ist, dann kannst du jetzt hier heute dir überlegen, okay, aber welchen Sinn kann ich dem Ganzen geben? Und mir geht es nicht darum, dass du das schön redest oder sonst irgendwas, also im Sinne von, wir müssen jetzt nicht hier komplettes Rosa färben vor der Realität und du darfst weiterhin deinen Job blöd finden und du darfst weiterhin was anderes haben wollen. Nur damit wir uns hier ganz klar richtig verstehen. Und solange bis du weißt, was du tatsächlich wirklich willst und was dann dein Traumjob sein soll und bis du dahin kommst, kannst du dafür sorgen, dass dein aktueller Job zumindest, nennen wir es mal, erträglicher wird. Und deswegen, welchen Sinn kannst du ihm geben? Und den mindesten Sinn, den du ihm geben kannst, ist, er zahlt deine Rechnungen. Das ist schon großartig. Und vielleicht steckt sogar im Sinne von höherem Sinn etwas, was Gutes dahinter, was das Unternehmen macht, was es in die Welt bringt, wo es andere Menschen unterstützt. Falls das nicht der Fall ist, weil es leider auch die Unternehmen gibt, die wirklich eher nicht einen guten Sinn haben, sagen wir mal so. Wie kannst du dann, abgesehen davon, eben dafür zu sorgen, dass du einen sinnvolleren Job findest? Wie kannst du dem trotzdem fürs Erste einen Sinn geben? Und vielleicht ist auch der Sinn, dass du in deiner Rolle die Arbeit für alle im Team angenehmer machst, dass du für ein besseres Klima sorgst, dass du anderen den Tag versüßt durch deine Anwesenheit und dein Strahlen oder sowas. Ja, also du darfst da auch durchaus mal um die Ecke denken. Okidoki, das sind die drei Punkte vom Jobcrafting, die du berücksichtigen kannst. Ich bin super gespannt, was du für dich aus dieser heutigen Folge mitnimmst. Und ja, schreib mir super gerne, oder wie wär's, schreib mir super gerne und gleichzeitig komm super gerne in die Facebook-Gruppe Selbstneuerfinderin Schritt für Schritt zu deinem Traumjob und lass uns dort austauschen. Teil sehr gerne, was fällt dir ein? Was sind erste kleine Schritte, wie du deinen aktuellen Job, egal wie sehr du ihn nun magst oder nicht, etwas passender für dich gestalten kannst? Wo siehst du Möglichkeiten, um, sei es im Sinne von Aufgaben, Beziehungen oder dem Sinn, den du dem Ganzen gibst, das Ganze zu deinem zu machen und mehr von dir mit in die Arbeit zu tragen. Ich bin sehr gespannt darauf, auf den Austausch mit dir. Freue mich wie immer enorm einfach Rückmeldungen zu bekommen, zu hören, wie es mit dir resoniert hat und wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.
Was war dein Aha-Moment in dieser Folge? Teil das super gerne mit mir über Instagram unter dem Handle @luisabergholz oder auch per E-Mail an info@luisabergholz.com. Ich freue mich riesig über jede Rückmeldung. Ich lese die alle. Und genauso natürlich auch, wenn du Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll oder ähnliches, melde dich einfach und ich freue mich sehr von dir zu hören. Und wenn du unterstützen möchtest, dass dieser Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere ihn super gerne, falls du es noch nicht tust. Hinterlass mir ultra gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder auch bei iTunes eine Rezension. Und ja, teile diese Folge mit einer Person, von der du denkst, dass die das auch hören sollte. Danke, dass du hier mit dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so dazu beiträgst, dass meine Vision von einer Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt, Wirklichkeit wird. Und jetzt ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.